Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Herzlich willkommen bei Falsche Zeit, falscher Ort, dem Podcast über Katastrophen und Unglücke
mit Max
und mit mir, Hans. Max, wir haben in der letzten Folge eine kleine Umfrage gestartet, kann man sagen. Und zwar wollten wir von unserer Community wissen, ob wir zu viel über Flugzeuge und Flugzeugabstürze reden oder vielleicht auch nicht. Und wir wollten natürlich auch wissen, was unsere Community noch so interessiert. Und ich würde sagen, die Ergebnisse sind da.
Die Ergebnisse sind da, genau. Es ist relativ gemischt ausgefallen, aber es gibt doch eine kleine Tendenz, würde ich sagen. Und zwar, sage ich mal, ist es gar nicht so verkehrt, wenn wir mal so ein Flugzeugabsturzunglück weglassen. Es ist schon sehr flugzeuglastig bei uns, da machen wir gar keinen Hehl draus. Und wir haben gesagt, auch aufgrund eurer Meinungen und Stimmungen machen wir ein bisschen weniger Flugzeuge in Zukunft.
Wir probieren es mal. Wir haben natürlich auch viele Flugzeuge gemacht, weil, zumindest meiner Meinung nach, sind das oft einfach auch sehr spannende Fälle, wo auch technisch viel passiert. Ich sag mal, auch organisatorisch viel passiert. Also, wo hat es an den Abläufen gehapert? Welches technische Problem ist dadurch schwerwiegender geworden? Und so weiter und so fort. Also, es sind in der Regel einfach sehr spannende Fälle. Aber klar, ich kann natürlich verstehen, dass man uns nicht jede Woche über Flugzeuge reden hören möchte. Und dementsprechend finde ich es eigentlich auch selbst ganz spannend, dass wir mal ein bisschen mehr außerhalb von unseren Flugzeugfällen schauen und gucken, was es dort noch so gibt. Wir hatten ja auch schon einige von Gebäudeeinstürzen bis hin zu Zügen, Autos. Eigentlich hatten wir schon mal alles.
Genau, ich finde, wir haben eine ganz gute Mischung, aber natürlich ein bisschen zu viele Flugzeuge, glaube ich. Das müssen wir auch zugeben. Haben wir bestimmt in den letzten Folgen gehabt. Aber wir werden uns jetzt mal ein bisschen auf andere Fälle konzentrieren und wir gehen mit gutem Beispiel voran. Denn heute sprechen wir über einen Fall, wo kein Flugzeug vorkommt. Wir sprechen über einen Fall, den ich schon ziemlich lange machen wollte. Und irgendwie ist das so in Vergessenheit geraten, bis ich vor kurzem 9 Stunden lang in einem Fernbus saß. Und man muss wissen, ich fahre wirklich nicht gerne Bus, aber ich bin quasi Opfer zweier Arbeitskampfmaßnahmen geworden. Und zwar zum einen wurde mein Flug gestrichen und dann haben auch noch die Lokführer gestreikt. Insofern konnte ich auch nicht Zug fahren. Und es war wirklich schrecklich, aber ich hatte Zeit, mir, ja, irgendwie bin ich drauf gekommen, was für Unfälle gab es eigentlich mit Bussen oder vielleicht auf Autobahnen? Gab es da irgendwas Großes? Und dann ist mir dieser Fall wieder eingefallen, den ich machen wollte. Und zwar, es gab so eine Phase um die Jahrtausendwende, so um das Jahr 2000 rum, wo es in kurzer Zeit gleich 3 große schwere Brände in Straßentunneln gab. Und zwar im Mont-Blanc-Tunnel, im Gotthard-Tunnel und im Tauern-Tunnel. Im weitesten Sinn kann man sogar auch Kaprun dazu zählen. Da haben wir eine Folge bereits zu gemacht, wo diese Gletscherbahn im Tunnel gebrannt hat. Und all diese Unglücke sind so nach dem gleichen Muster abgelaufen. Also es gab einen Brand im Tunnel und die Sicherheitsvorkehrungen waren nicht darauf ausgelegt oder man war nicht vorbereitet auf so eine Katastrophe. Und so hatte das alles wirklich dramatische Folgen. Aber es gab auch aus diesen Unglücken massive Konsequenzen bezüglich der Sicherheit. Sprechen wir heute auch drüber.
Ich hatte tatsächlich auch, als wir uns jetzt auf den Fall vorbereitet haben, daran gedacht, dass ich als Kind, das ist so eine kleine Erinnerung daran, dass ich als Kind tatsächlich eine ziemlich große Angst vor diesen Autotunneln hatte damals. Weil, wie du gesagt hast, Ende der 90er um 2000 rum gab es einige von diesen ziemlich tragischen Unglücken auch. Sprechen wir natürlich auch gleich noch eine ganze Menge drüber. Und für mich als Kind war das damals irgendwie so total das Thema, was man auch irgendwie mitbekommen hat, irgendwie wenn man die Nachricht mit seinen Eltern geschaut hat und so weiter. Und Also ich habe das, würde ich sagen, zum allergrößten Teil überwunden. Aber so immer noch so ein ganz kleines bisschen dieses komische Gefühl zu haben, wenn man durch so einen Tunnel fährt. Und ich denke, aber da sprechen wir auch drüber, dass sich wahrscheinlich in Europa viel getan hat. Aber ich hatte zum Beispiel den Gedanken, als ich war ja, ich glaube, haben wir noch im Podcast nicht erwähnt, ich war ja letztes Jahr in Indien, wo wir auch durch den einen oder anderen Tunnel gefahren sind in Goa. Und da ist mir dieser Gedanke wieder aufgetaucht und habe ich mich kurz gefragt, so, oh, haben oder gibt es hier die gleichen, ich sag mal, Sicherheitsvorkehrungen in den Tunneln, wie man sie mittlerweile, muss man wirklich sagen, mittlerweile auch in Europa gewöhnt ist, wenn selbst hier in Europa vor, ja, 25 Jahren immer noch diese massiven, ja, Unglücke einfach gab. Und ja, deswegen ist diese Folge auch eine kleine Übung darin, mich diesen Kindheitsängsten zu stellen, aber ich bin gespannt.
Ich glaube, so wie dir geht es vielen Leuten, dass sie sich ein bisschen unwohl fühlen, wenn man durch einen Tunnel fährt. Vor allem sind solche Tunnel ja gerade auch in der Alpenregion oft wirklich sehr lang und man fährt lange dadurch. Und ich kann das schon nachvollziehen. Ich fand's, also ich glaube, unwohl habe ich mich nie gefühlt. Ich fand's eher spannend, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass ich auch als Kind diese Unglücke doch mitbekommen habe. Also wie du auch gesagt hast, man hat es irgendwie in den Nachrichten gehört, gesehen. Und ja, und ich habe es dann lange Zeit gar nicht mehr dran gedacht, aber jetzt für diesen Podcast habe ich mich da nochmal ein bisschen reingehangen und recherchiert. Und es ist wirklich sehr interessant, wenn man merkt, wie schlecht eigentlich die Sicherheitsvorkehrungen vor gar nicht mal so langer Zeit mitten in Europa waren. Aber da sprechen wir später drüber.
Ja, und damit würde ich auch sagen, und für alle, die vielleicht unseren Podcast noch nicht kennen, gerade zum ersten Mal zuhören, wir reden hier natürlich über Unglücke, nicht mehr nur so oder nicht mehr so viel über Flugzeugunglücke, aber natürlich immer noch über viele Unglücke. Deswegen überlegt euch auf jeden Fall, ob ihr das gerade hören wollt. Und damit würde ich sagen, Max, dann nimm uns doch mal mit ins Jahr 1999.
Der Mont-Blanc-Tunnel ist neben dem Gotthard- und Tauerntunnel eine der wichtigsten Transitverbindungen in den Alpen. Auf gut 12 Kilometern Länge verbindet der Mont-Blanc-Tunnel Frankreich mit Italien. Hunderte Autos und Lastwagen nutzen die Röhre jeden Tag. Heute fahren im Jahr etwa 2 Millionen Fahrzeuge durch den Tunnel. Der 24. März 1999 beginnt zunächst wie jeder andere Tag. Der Verkehr rollt ohne Probleme und Stau durch den Mont-Blanc-Tunnel. Kurz vor 11 Uhr am Vormittag fährt ein belgischer Lastwagenfahrer Richtung Italien in den Tunnel ein. Auch für ihn ist das Routine. Er ist dutzende Male auf dieser Verbindung gefahren. An diesem Tag hat er tonnenweise Mehl und Margarine geladen. Sein Ziel ist das italienische Parma. Doch mitten im Tunnel, etwa bei Kilometer 6, bemerkt der Fahrer etwas Ungewöhnliches. Sein Volvo-Laster fängt an zu qualmen. Der LKW-Fahrer lässt sein Fahrzeug ausrollen und hält ihn an. Etwas, was ihm später noch vorgeworfen werden wird. In Minuten entwickelt sich jetzt ein regelrechtes Inferno im Tunnel. Das Feuer am Lastwagen flammt jetzt auf. Es kommt zu einer Explosion. Der Brand ist jetzt so groß, dass er mit dem Bordfeuerlöscher schon nicht mehr zu löschen ist. Die Ladung, Mehl und Margarine, fängt sofort Feuer. Und die Windverhältnisse im Tunnel heizen das Feuer nur noch mehr an. Im Mont-Blanc-Tunnel herrschen nach kurzer Zeit Temperaturen bis zu 1200 Grad. Verzweifelt versuchen Autofahrer, ihr Fahrzeug zu wenden, um aus dem Tunnel zu fahren. Andere lassen ihr Fahrzeug stehen und flüchten zu Fuß. Während sich der LKW-Fahrer zu Fuß retten kann, kommt für 39 Menschen jede Hilfe zu spät. Auf ihrer Flucht aus dem Tunnel sterben sie an den giftigen Rauchgasen. Doch auch die Menschen, die sich in Brandschutzräume flüchten konnten, verlieren dort ihr Leben, denn die vermeintlich sicheren Räume waren für ein Feuer diesen Ausmaßes gar nicht ausgelegt. Der Brand im Mont-Blanc-Tunnel macht auf tragische Weise auf eklatante Sicherheitsmängel, Fehlplanungen und Verantwortungslosigkeit aufmerksam.
Ja, was für ein Fall. Dann würde ich doch mal sagen, wir tauchen mal so richtig ein da rein. Und die allererste Frage, die sich mir natürlich gestellt hat, ist, ich hatte so eine grobe Idee, wo auch der Tunnel ist und so weiter, aber lass uns erst mal ein bisschen über den Ort des Unglücks sprechen, und zwar den Tunnel. Was für ein Tunnel genau ist das?
Ja, der Mont-Blanc-Tunnel, der verbindet Frankreich und Italien. Er ist insgesamt 11,6 Kilometer lang und war damals der tiefste Tunnel der Welt. Er liegt um die 2500 Meter unter dem Gipfel des Mont Blanc-Bergs. Er wurde 1965 eröffnet und, das hat mich auch sehr erstaunt, nach nur 4 Jahren Bauzeit, also es ging wirklich wahnsinnig schnell. Und es war bei der Eröffnung so ein Jahrhundert- und Prestigeprojekt für Franzosen und Italiener. Die waren damals sehr stolz auf diesen Bau, auf diesen Tunnel. Der Tunnel hatte damals, also auch heute noch, nur eine Röhre. Es wurde mal eine zweite Röhre geplant. Das ist aber damals gescheitert am Widerstand in der Bevölkerung und auch an der Finanzierung. Man muss auch sagen, um das gleich mal vorwegzunehmen, wenn ein Tunnel nur eine Röhre hat, dann ist das immer ein, ich will jetzt nicht sagen ein Sicherheitsrisiko, aber es macht den Tunnel schon mal etwas gefährlicher, weil man natürlich durch einen Unfall auch gleich die Gegenfahrbahn miterwischt oder es überhaupt zu Unfällen mit der Gegenfahrbahn kommen kann, was bei einer Röhre ausgeschlossen ist. Also wenn ein Tunnel nur eine Röhre hat, dann ist er in der Sicherheitskategorie schon mal so ein bisschen herabgesetzt. Da sprechen wir später auch noch drüber. Und was auch interessant ist, das wird auch später eine Rolle spielen. 1949, als der Tunnel noch geplant war, wurde ein Abkommen abgeschlossen zwischen Frankreich und Italien. Zum einen zur Errichtung eben dieses Tunnels. Und es wurden auch 2 Betreibergesellschaften gegründet. Eine französische Betreibergesellschaft und eine italienische Betreibergesellschaft. Und jede Betreibergesellschaft ist für eine Hälfte des Tunnels verantwortlich. Man hat sich das also geteilt. Man hat diesen Tunnel in der Mitte quasi einmal geteilt und jede Gesellschaft ist für einen gleich großen oder einen gleich langen Teil zuständig.
Was irgendwie ein bisschen eine komische Konstruktion ist eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ne?
Also ja, ich glaube, man würde das heute so nicht mehr planen. Es hat auch tatsächlich wirklich Konsequenzen gehabt, auch bei diesem Unglück. Und was daraus entstanden ist, auch wie es heute aussieht, das schauen wir uns später an. Und
es ist ja natürlich auch noch eine Zeit gewesen, glaube ich, wo auch so europäische Integration noch nicht so weit vorangetrieben war wie jetzt, ne? Also das stimmt, ist vielleicht so der Kontext dahinter, aber das ist natürlich recht, das würde man so irgendwie, wir machen hier so 50-50 auch quasi physikalisch. Das ist, glaube ich, sowas, was man sich heutzutage nicht mehr vorstellen könnte.
Absolut, ja. Aber du hast recht. Ich glaube, du hast recht. Es ist dem geschuldet, dass man damals natürlich noch mehr an Nationalstaaten gedacht hat und weniger als Europäische Union. Finde ich auf jeden Fall auch ein ganz interessantes Detail. Und um noch so ein paar Zahlen zu haben, also im Moment aktuell fahren etwa 2 Millionen Fahrzeuge pro Jahr durch den Tunnel. Und der Tunnel ist auch mautpflichtig, kostet etwa 50 Euro pro einzelne Fahrt. Hin- und Rückfahrt wäre dann aber billiger. Also da gibt es dann quasi Rabatt.
Und wenn wir jetzt zurückgehen, das war ja der 24. März 1999, so ein Frühlingstag. Und wie genau hat sich das Unglück abgespielt? Was ist genau passiert an diesem Tag?
Ja, also Auslöser dieser Brandkatastrophe war definitiv der Brand, der sich in diesem belgischen LKW entwickelt hat. Also zur Erinnerung, das war ein Volvo-Laster, der hatte ungefähr 12 Tonnen Mehl und 8 Tonnen Margarine geladen. Und der Fahrer fährt in den Tunnel rein. Für ihn ist das Routine, also es ist für ihn auch keine neue Route. Er fährt diese Strecke öfter. Und etwa in der Hälfte des Tunnels, so bei Kilometer 6, bemerkt der Fahrer Qualm. Und er lässt seinen Laster daraufhin ausrollen, er bleibt stehen. Er steigt aus, er schaut sich das an, aber er merkt, der Brand ist jetzt schon so groß, dass er mit seinem Feuerlöscher, den er im Fahrerraum in seinem Laster dabei hat, dass er diesen Brand damit gar nicht löschen kann, weil er jetzt schon viel zu groß ist. Ja. Und man muss sagen, es bleibt ihm auch wirklich wenig Zeit, weil in den nächsten Minuten entsteht dort im Tunnel schon ein absolutes Inferno, denn das Feuer wird immer mehr, wird immer größer. Im Tunnel selbst fällt das Licht aus und am LKW fängt die Ladung sofort Feuer, denn Mehl und Margarine sind absolut brennbare Materialien. Und so kommt es dann auch an seinem Laster zu einer kleinen Explosion. Und mit wirklich rasender Geschwindigkeit breitet sich dann der Rauch, dieser absolut giftige Rauchgas, ja auch im ganzen Tunnel aus und es ist dunkel. Ein Tunnel ist ja generell nicht so gut beleuchtet, zumindest damals nicht. Und jetzt noch dieser Rauch, also es ist wirklich in kürzester Zeit ein absolutes Chaos. Die Autos, die jetzt noch weiter wegstehen von dieser Unfallstelle, die versuchen umzudrehen und zum Tunnelausgang zu fahren. Das gelingt einigen auch. Das Problem sind aber die LKWs, denn die sind ja so groß, die können gar nicht umdrehen im Tunnel. Das schaffen die gar nicht. Insofern bleibt ihnen gar nichts übrig, als stehen zu bleiben. Und so versuchen viele dann zu Fuß eben auch zu flüchten oder auch die Autos, die wo im Hintergrund LKW stehen, wo sie eben nicht vorbei können. Also es sind wirklich dramatische Szenen, die sich da in kurzer Zeit entwickeln. Viele lassen eben ihr Auto stehen, sie versuchen irgendwie zu Fuß aus diesem Tunnel zu kommen. Und die Fahrzeuge, die direkt hinter diesem brennenden Volvo stehen, wo der Brand ausgebrochen ist, das sind ungefähr 40 Autos und Laster, die dann auch in Flammen aufgehen, einfach weil das Feuer vom LKW auf diese anderen Fahrzeuge übergreift. Und in kurzer Zeit bildet sich im Mont-Blanc-Tunnel eine wirklich enorme Hitze, bis zu 1200 Grad, also wirklich unvorstellbare Dimensionen.
Und das, ich weiß gar nicht, ob das muss ja auch ein richtiges Chaos gewesen sein einfach. Also es ist ja auch wohl so gewesen, ich weiß nicht, ob das vielleicht noch kurz danach kommt, aber das Licht ist ja auch komplett ausgefallen, weil das Feuer sich durch die Kabel gearbeitet hatte und dementsprechend auch die Elektrizität dort ausgefallen war. Und was ich auch eine schreckliche Vorstellung fand, war, die sind ja auch dann teilweise explodiert, die Reifen, die Benzintanks und so weiter der Autos. Das heißt, da sind auch irgendwie Metallteile durch die Luft geflogen. Also es muss ja einfach ich hatte mir das quasi, also dummerweise eigentlich fast schon so ein bisschen so ruhiger vorgestellt, dass dieses Feuer sich ausbreitet, aber es muss ja wirklich ein absolutes Chaos gewesen sein.
Ja, definitiv. Also wie du sagst, das war durch diese enorme Hitze haben sich zum Beispiel auch Betonteile von der Deckenverkleidung gelöst und die sind dann auf die Autos gefallen, teilweise auch direkt auf die Menschen, auf flüchtende Menschen. Also es war eben nicht nur in Anführungsstrichen das Feuer, sondern es war viel mehr, was dort in diesem Tunnel los war. Und was ich halt auch so, ja, dramatisch finde, ist diese Vorstellung, dass das eben im Tunnel passiert. Also du bist in einem wahnsinnig tiefen Tunnel, es ist dunkel. Es stehen überall Autos, Laster, es kommt zur Explosion, es fallen Teile von der Decke. Also eine absolute Horrorvorstellung. Und einige Menschen schaffen es, sich in Schutzräume zu retten. Die gab es damals auch schon. Und da muss man sagen, nicht mal die waren sicher. Denn auch dort steigen die Temperaturen dann sehr weit an, auf über 1000 Grad. Denn diese Schutzräume waren einfach nicht ausgelegt für so ein großes Feuer. Und das finde ich auch so eine ganz traurige, dramatische Sache, wenn du es in so einen Raum geschafft hast und du bist in der vermeintlichen Sicherheit und trotzdem sind auch dort Menschen gestorben, weil diese Schutzräume einfach gar nicht dafür ausgelegt waren. Und am Ende gibt es wirklich eine tragische Bilanz dieses Unglücks. 39 Frauen und Männer kommen im Mont-Blanc-Tunnel ums Leben. Darunter sind teilweise auch Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettungsdienste, die zur Hilfe geeilt sind. Und ja, apropos Rettungskräfte, um auch nochmal so eine Vorstellung zu haben, wie heiß es dort drin war. Selbst mit Gasmasken, also mit Sauerstoffmasken, war es auch für die Retter teilweise gar nicht möglich, direkt bis zum Brandherd vorzudringen in die Tunnelmitte, einfach weil es so heiß war, dass selbst mit ihrer Schutzausrüstung und allem sie es nicht geschafft haben, da wirklich vorzudringen. Und erst nach 3 Tagen, also es ist wirklich Wahnsinn, nach 3 Tagen konnte dann der Brandort wirklich inspiziert werden und den Rettern bot sich dort ein absolut verstörendes Chaos. Zerschmolzene Autowracks, ausgebrannte Laster, es lagen tote Menschen rum, die es eben nicht rausgeschafft haben. Und es hat gute 6 Monate, also ein halbes Jahr hat es gedauert, bis man alle Opfer identifizieren konnte, aufgrund der Schwere der Verletzungen.
Das ist echt eine wahnsinnig schreckliche Vorstellung, auch dieses Klaustrophobische eben daran, in diesem Tunnel zu sein. Ich finde, das ist einfach nochmal ein Aspekt, der zumindest mir da sehr nahe geht, eben da halt so in diesem kleinen oder relativ kleinen geschlossenen Raum letztendlich eigentlich zu sein. Und wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, es hat ja alles angefangen mit dem brennenden LKW, der hier Mehl und Margarine geladen hatte und so, also eigentlich ja war jetzt irgendwie nichts Besonderes in dem Sinne. Aber welche Rolle genau hat dieser Lastwagen und dieser Lastwagenfahrer vor allem gespielt? Weil du hattest ja auch gesagt, dass mir das später auch vorgeworfen wurde, eben im Grunde genommen eigentlich einfach stehen geblieben zu sein in dem Tunnel.
Genau, also er ist für mich eine wirklich tragische Figur in dieser ganzen Geschichte. Das ist ein Belgier, Gilbert de Gravé heißt er. Er ist zum Zeitpunkt des Unglücks 57 Jahre alt und er gilt als sehr erfahrener LKW-Fahrer. Also er ist über 100 Mal durch den Mont Blanc-Tunnel gefahren, immer unfallfrei. Und er ist wirklich niemand, der schlampig oder irgendwie schludrig arbeitet. Also er gilt als sehr zuverlässig, als erfahren, als besonnen, fährt vorsichtig. Und warum das Feuer in seinem LKW ausbrach, da gibt es und gab es viele Spekulationen. Man hat nach dem Brand angenommen, dass eine weggeworfene Zigarette den Brand entzündet hat, weil diese Zigarette dann in einen Lüftungsgitterschacht gefallen ist in seinem Laster. Da gibt es aber keine Beweise. Es wurde auch nach einem technischen Defekt am Laster gesucht. Auch dort gibt es am Ende keine wirklichen Anhaltspunkte. Wir kommen dann, wenn wir uns den juristischen Prozess anschauen, auch nochmal auf die Ursachenforschung zurück. Wenn wir uns jetzt nochmal zum LKW-Fahrer begeben, den Gilbert de Gravé. Er macht etwas, was ihm viele hinterher vorwerfen. Er hält seinen Laster nämlich nicht in einer Parkbucht einer Seite an, sondern er lässt ihn zwischen zwei Buchten auf der Straße stehen. Und Gutachter sagen hinterher, wäre er einfach weitergefahren, dann wäre durch den Fahrtwind das Feuer gar nicht so schnell entstanden. Jetzt sagt man natürlich, okay, hinterher ist man immer schlauer und wenn man jetzt so ein nüchternes Gutachten liest, okay, klar. Aber er war natürlich auch in Panik. Also er denkt an nichts und plötzlich mitten im Tunnel und er konnte wahrscheinlich auch sehr gut einschätzen, wo er ungefähr ist, weil er so oft durchgefahren ist. Also er wusste, er ist jetzt so in der Mitte des Tunnels, fängt sein Fahrzeug an zu qualmen und in kurzer Zeit immer mehr und natürlich gerät man da in Panik. Und er hatte ja auch die Hoffnung, dass er mit seinem Feuerlöscher an Bord das Feuer noch irgendwie zum Löschen bringt. Aber er wusste, oder er hat dann erst gemerkt, als er ausgestiegen ist, dass das Feuer schon viel zu groß ist, um dort noch was zu machen.
Und wahrscheinlich gab es ja auch damals noch gar nicht so das Bewusstsein dafür, was da alles passieren kann. Also ich kann mir vorstellen, dass man, vor allem wenn man jetzt mit dem ganzen Wissen, was dort passiert ist und dass es diese Brände gab, da einfach nochmal ganz anders auch drauf schaut und sich wahrscheinlich jetzt denken würde, ja klar, würde ich natürlich niemals im Tunnel stehen bleiben, wenn, ich sag mal, mein Auto da anfängt zu rauchen. Aber war natürlich auch eine andere Zeit, anderes Bewusstsein davon, was passieren kann. Also es scheint ja eine absolut fatale Entscheidung gewesen zu sein. Aber ich denke, dass man schon da so eine Perspektive haben kann, wo man zumindest einigermaßen, ich sag mal, ja, verstehen, nachvollziehen kann, warum er vielleicht diese Entscheidung getroffen hat.
Ja, definitiv. Und ja, wie durch ein Wunder überlebt er auch diesen Tunnelbrand, denn er lässt seinen Laster dann stehen, nachdem er merkt, er kann jetzt hier ohnehin nichts mehr ausrichten. Und er flüchtet zu Fuß zum Tunnelausgang auf die italienische Seite. Und so steht er dann auch Jahre später, wir kommen gleich drauf, vor Gericht. Und zwar als wirklich gebrochener Mann. Er leidet unter Schlafstörungen, er konnte auch lange Zeit gar nicht mehr arbeiten. Aber er ist dann tatsächlich wieder als LKW-Fahrer unterwegs gewesen. Aber er hat Tunnelstrecken gemieden. Er ist nicht mehr wirklich in den Alpenraum gefahren. Aber er sagt selbst, dass LKW-Fahrer, das war sein Leben, das war auch sein Traumberuf und das ist es immer noch. Er fährt immer noch gerne, aber eben mit Einschränkungen, weil er einfach nicht mehr durch Tunnel fahren kann, was man, glaube ich, auch gut nachvollziehen kann nach dieser Geschichte. Und was auch ein ganz spannendes und tragisches Detail bei ihm ist, dass er in diesem ganzen juristischen Kampf, der dann auf ihn zukommt, mehr oder weniger auf sich alleine gestellt ist. Denn sein damaliger Chef in seiner Spedition, der floh nach der Katastrophe nach Ecuador, denn es stellt sich raus, de Gravé war illegal angestellt bei dieser Spedition und er hatte daraufhin auch gar keine Unterstützung von Gewerkschaften oder Verbänden mehr, weil er quasi schwarz gearbeitet hat und hatte selbst aber hohe Anwalts- und Reisekosten, weil er immer zum Prozess auch anreisen musste aus Belgien und das hat ihn zusätzlich nochmal sehr belastet. Inzwischen ist er in Rente, er fährt nicht mehr und ist bei all dieser Katastrophe, diese Katastrophe ist natürlich mit seinem Namen verbunden. Und ich habe ein Interview von ihm gelesen, Jahre später, wo er auch sagt, wie sehr er darunter leidet, dass sein Name immer mit diesem Brand im Mont-Blanc-Tunnel verbunden ist.
Ja, total schwierige Frage, schwierige Geschichte eigentlich insgesamt. Also wo es natürlich schon irgendwo seine persönliche Fehlleistung ist, die irgendwie dazu geführt hat. Gleichzeitig könnte man jetzt aber bestimmt nicht so leicht sagen, ich hätte das in der Situation alles anders gemacht. Mega, mega schwierige Frage auf jeden Fall. Aber es gab ja auch den Prozess. Was ist dabei denn alles herausgekommen?
Ja, es kamen viele erschütternde Details dann zur Sprache bei diesem Prozess. Der Prozess begann 6 Jahre später, 2005 in Frankreich, in Bonneville. Und er hat insgesamt gut 4 Monate gedauert. Und neben dem belgischen Lkw-Fahrer, über den wir eben gesprochen haben, waren noch weitere Menschen angeklagt, darunter zum Beispiel auch Verantwortliche der französischen Betreibergesellschaft. Und der Prozess, der bringt sehr viele Sachen zutage, die auf wirkliche Mängel im Sicherheitssystem im Mont-Blanc-Tunnel hindeuten. Und besonders im Fokus sind diese Betreibergesellschaften, die wir am Anfang erwähnt haben. Also es gibt ja 2 Betreibergesellschaften, eine französische und eine italienische. Und sie teilen sich diesen Tunnel in 2 gleiche Hälften in ihrer Zuständigkeit. Interessant dabei ist aber, dass die Landesgrenzen zwischen Frankreich und Italien nicht so zur gleichen Hälfte durch den Tunnel laufen. Also das heißt, diese Zuständigkeitsbereiche der Betreibergesellschaften decken sich nicht mit den wirklichen Ländergrenzen. Und die Grenze zwischen Frankreich und Italien, die liegt zum Beispiel viel näher am Tunnelausgang Richtung Italien. Und so gibt es einen Abschnitt, der ist ungefähr 1800 Meter lang. Der wird zwar von der italienischen Betreibergesellschaft betreut, liegt aber schon auf französischem Staatsgebiet. Und bei dieser Katastrophe war es tatsächlich, wie es der Zufall so will, so, dass der brennende belgische LKW, der steht genau in diesem Abschnitt, also auf französischem Staatsgebiet zuständig ist aber die italienische Betreibergesellschaft. Und das hatte damals fatale Folgen. Denn es wurde zwar von der italienischen Betreibergesellschaft Brandalarm ausgelöst, weil sie ja auch aufgrund der Videoüberwachung gesehen haben, was dort unten los ist, aber dieser Alarm kam auf französischer Seite gar nicht an. Also finde ich Wahnsinn, dass man einen Tunnel, der ja auch so als Prestige- und Jahrhundertprojekt gefeiert wurde zur Eröffnung, dass man aber die Strukturen so gemacht hat, dass es irgendwie gar keine richtigen, vernünftigen Alarmketten gab. Und es hat 5 Minuten gedauert. Erst 5 Minuten später wurde dann auch die französische Feuerwehr alarmiert. Dann hat man auch auf französischer Seite gemerkt, was da los ist. Allerdings auch auf italienischer Seite, die zwar Brandalarm ausgelöst haben, die Betreibergesellschaft, auch dort hat die Kommunikation dann mit der Feuerwehr nicht so funktioniert, wie es sein sollte, denn die italienische Feuerwehr, die bekam erst 10 Minuten später den Anruf und so ist gleich zu Beginn, an Beginn dieser Katastrophe, durch diese unterschiedlichen Kompetenzen und Zuständigkeiten ist wirklich wertvolle Zeit verloren gegangen und was wirklich auch ein fataler Fehler damals war, es sind weiterhin Autos in diesen Tunnel hineingelassen worden, auf französischer Seite, weil man sich gar nicht im Klaren war, was da los ist und gar nicht wusste um diese dramatische Lage unten. Und es hat ganze 9 Minuten gedauert, bis man dann die Ampeln am Tunnelportal in Frankreich quasi auf Rot gestellt hat, bevor man keine Autos reingelassen hat. Und so hat man wirklich noch Dutzende Autos quasi in dieses Feuer fahren lassen, einfach weil die Zuständigkeiten und die Kommunikation so schlecht war.
Ich finde das so krass alles. Ich bin da echt, wie würde man sagen, erschüttert im Grunde genommen. Also es ist echt, ich finde es eine wahnsinnige Vorstellung. Das ist ja, das klingt alles, als wäre das irgendwie 1970 passiert oder sowas, aber es wäre wirklich 1999. Da gab es schon das Internet, es gab Windows 98, es gab moderne Technologien und so weiter. Und das ist trotzdem mit dieser ganzen, ich sag mal, bürokratischen Struktur dort mit den 2 Betreibergesellschaften, mit dem, ich sag mal, so ein bisschen so Niemandsland dort, wo dann auch der LKW stehen geblieben ist, den Kommunikationsproblemen. Es muss ja auch, wenn man sich vorstellt, dass dieser Notruf quasi nicht richtig angekommen ist. Das muss ja auch bedeuten, da wurde anscheinend irgendwie nicht richtig geprobt, getestet, um zu gucken, funktioniert das alles in einem Testlauf und so weiter. Also es ist ja wirklich eine lange Reihe von wirklich enormen Problemen, die, wo man fast ja sagen kann, irgendwie hat es, war es nur eine Frage der Zeit, bis dort mal irgendwas richtig, richtig schief geht.
Ja, man muss es wirklich so sagen. Mich hat das auch total erstaunt, dass die einfachsten Dinge, also so eine Alarmkette irgendwie nicht funktioniert und dass irgendwie, sobald eine Gesellschaft Brandalarm auslöst, dass die andere das nicht mitbekommt oder dass weiterhin Autos da hineinfahren, finde ich, ja, wirklich erschreckend. Und man muss sagen, das war nicht mal der einzige Fehler im System im Mont-Blanc-Tunnel damals. Auch das Belüftungssystem im Tunnel war, ja, man muss sagen, völlig fehlkonzipiert, denn die giftigen Rauchgase, die wurden nämlich jetzt vom italienischen Teil einfach in den französischen Teil des Tunnels geblasen. Anstatt dass man die Gase, diesen Rauch aus diesem Tunnel bringt, hat man es einfach nur auf die andere Seite geblasen. Und das hat dann dazu geführt, dass in dem anderen Tunnelabschnitt, der eigentlich, ja, wo das Feuer noch nicht so war, sind einfach viele Menschen auch gestorben an den giftigen Rauchgasen. Und dass sowas mal abgenommen wurde und man so konzipiert hat und entwickelt hat, finde ich, ja, total irritierend, ja, dass sowas geht.
Als hätten die beide irgendwie völlig aneinander vorbeigebaut eigentlich, ja. Beide Seiten. Und niemand hat sich überlegt, wie funktioniert das eigentlich so als Ganzes.
Ja, voll. Also hat mich total irritierend zurückgelassen. Ein anderes Problem waren zum Beispiel auch die Brandschutzräume, über die haben wir auch schon vorhin kurz gesprochen. Die sollten ja eigentlich Sicherheit bieten, aber sie waren völlig unterdimensioniert, sie waren einfach zu schwach und der Brand im Mont-Blanc-Tunnel dauerte am Ende gut 50 Stunden, Temperaturen über 1000 Grad und dafür waren die Räume einfach nicht ausgelegt. Also man hat einfach damit nicht gerechnet, dass so ein riesiger Brand so lange wüten kann, so lange nicht unter Kontrolle ist und sich dort so eine enorme Hitze bildet. Und so starben auch in den vermeintlich sicheren Räumen Menschen an giftigen Rauchgasen und im Feuer am Ende, einfach weil diese Räume überhaupt nicht dafür ausgelegt waren. Auch das finde ich eine ganz bittere Bilanz aus diesem Tunnelbrand im Mont Blanc.
Auf jeden Fall, also da so eine Art von Sicherheit im Grunde genommen zu suggerieren, die letztendlich eigentlich nicht hergestellt werden konnte. Das heißt, wir haben einen LKW-Fahrer, der gestoppt ist, als er nicht hätte stoppen dürfen. Wir hatten aber auch einen Tunnel mit gravierenden Sicherheitsmängeln und Fehlkonstruktionen. Wir haben Betreibergesellschaften, die anscheinend nicht so richtig miteinander gesprochen und kommuniziert haben. Wie ging das denn in dem Prozess dann am Ende aus? Was haben die Gerichte gesagt?
Also die Schuldfrage konnte nicht wirklich eindeutig geklärt werden, denn es wurden viele Experten mit Gutachten beauftragt und jeder Experte und jedes Gutachten weist die Schuld jemand anderem zu. Mal ist es der Lkw-Hersteller Volvo, wo ein Defekt aufgetreten sein soll. Mal gab es ein Gutachten, das die Betreibergesellschaften des Tunnels eben sehr kritisiert und ihnen Schuld vorwirft. Mal wirft man dem Lkw-Fahrer vor, er habe durch sein Anhalten die Katastrophe erst richtig in Gang gesetzt. Also je nachdem, welcher Experte beauftragt wurde, ging dieses Gutachten in die eine Richtung oder mal in die andere Richtung. Und so ging dann Ende April 2005 der Prozess dann zu Ende, ohne dass das Gericht sich jetzt auf eine Person oder auf einen Punkt, der schuld ist an diesem Brand, sich festgelegt hat.
Ja, auch 6 Jahre quasi dann, oder?
Ja, also es hat, genau, der Prozess ging, hat lange gedauert, bis er losging. Der Prozess selbst ging dann aber relativ schnell vorbei. Und mit dem Ergebnis, dass der Sicherheitschef der französischen Betreibergesellschaft, er muss in Haft, und zwar 2,5 Jahre, wobei aber 2 Jahre auf Bewährung ausgesetzt wurden. Und auch die meisten der anderen Angeklagten kamen mit Bewährungsstrafen davon. Der Lkw-Fahrer, der belgische Lkw-Fahrer Gilbert Delgrave, über den wir lange hier auch gesprochen haben, er wurde zu 4 Monaten auf Bewährung verurteilt. Er selbst sagt dann hinterher, dass er sich als Sündenbock fühlt. Er hat alles gemacht, was er machen konnte. Er hat das Feuer ja auch nicht ausgelöst. Warum sein LKW gebrannt hat, das weiß er nicht. Es gab ja die Vermutungen nach einem technischen Defekt. Da wurde aber auch nichts festgestellt. Es gab die Vermutung mit dieser weggeworfenen Zigarette. Auch das konnte man nicht belegen. Und er sagt, es war einfach auch Stress. Natürlich, es war eine Ausnahmesituation. Und er fühle sich nicht verantwortlich für diesen Brand, aber er spricht die Angehörigen beim Prozess auch direkt an. Er drückt ihnen sein Mitgefühl aus. Übrigens auch als einer der wenigen beim Prozess überhaupt, der sich an die Angehörigen wendet. Und besonders rührend, eine Witwe nimmt ihn dann auch in den Arm. Und ja, etwas, was wirklich auch sehr emotional war damals bei dem Prozess. Und den Hinterbliebenen der Opfer wurden insgesamt rund 27 Millionen Euro an Entschädigungsleistung zugesprochen. Aber eine wirkliche, eindeutige Ursache hat auch der Prozess nicht herausgefördert in diesen ganzen Prozesstagen.
Was finde ich bei den ganzen Fällen, die wir bisher so besprochen haben, fast keine große Überraschung ist. Aber jetzt kommt ja eigentlich der Teil quasi für falsches Urteil, richtiges Urteil, wo wir unsere unqualifizierte juristische Meinung dazu abgeben. Wie würdest du diese Urteile beurteilen?
Ich muss sagen, ich finde, dass für mich die tragische Figur ist der LKW-Fahrer, der Belgische, ja. Auch wenn man so seine Geschichte davor und auch danach kennt. Und ich muss sagen, dass er zu 4 Monaten auf Bewährung verurteilt wurde, finde ich, ja, ich glaube, okay. Das ist natürlich jetzt absolut keine juristische Kategorie, wie man Urteile bewerten sollte. Natürlich kann man ihm vorwerfen, wenn er weitergefahren wäre, dann wäre das Feuer gar nicht so weit entstanden. Aber wer weiß das denn und wer denkt in diesem Stress so weit? Insofern, ich glaube, selbst wenn er nicht verurteilt worden wäre, dann wäre sein Name auch ja damit in Verbindung gebracht worden. Und das ist ja das, was ihn am Ende auch so stört, richtigerweise. Ich glaube, dass das Urteil sogar zweitrangig für ihn. Ich glaube, es ist eher so, dass er überhaupt so im Fokus stand und man überhaupt angefangen hat, ihm Dinge vorzuwerfen, ist, glaube ich, eher das, was ihn belastet. Dass die Leute, die sich mit diesen Betreibergesellschaften mal ausgedacht haben oder dass diese Alarmketten nicht so funktioniert haben, dass die dann doch nur mit so auch nur Bewährungsstrafen weggekommen sind, das finde ich ein bisschen, ja, schwach. Weiß ich nicht. Aber ich meine, dass man hat das halt, glaube ich, so laufen lassen, weil der Tunnel seit 40 Jahren so funktioniert, dass es nie was Großes passiert. Und ich glaube, niemand hat sich groß Gedanken gemacht und bis halt eben dieser eine Tag jetzt gekommen ist.
Ja, würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Ich fand es auch auf jeden Fall überraschend, dass auch gerade zum Beispiel der Sicherheitschef so eine relativ milde Strafe bekommen hat. Denn wenn man da die Hintergründe kennt, dann wirkt es ja wirklich so, als ob es nur eine Frage der Zeit gewesen wäre. Das hätte ja alles sein können. Es war jetzt der LKW-Fahrer, es hätte aber auch, ich weiß es nicht, ein Unfall gewesen sein können, wo ein Feuer ausbricht oder irgendwas anderes im Grunde genommen. Und ich finde das einfach sehr spannend, weil wir ja viele Fälle haben, wo, ich sag mal, genau diese kleineren oder überhaupt individuelle Fehler in einem Rahmen passieren, wo diese individuellen Fehler dann auf einmal zu diesen großen Katastrophen werden. Und eigentlich sollten, sei es ein Flughafen, sei es ein Tunnel, was auch immer, sollte ja eigentlich so konzipiert sein, mit dem Gedanken, es kann zu Problemen kommen, diese sollten aber nicht zu einer Katastrophe werden. Und das scheint hier ja absolut daneben gegangen zu sein. Und deswegen, ja, fand ich es auch auf jeden Fall spannend, diese sehr milden Strafen für letztendlich die Leute, die ja die Verantwortung hatten für die Sicherheit des Tunnels. Aber in der Zeit war der Brand in dem Mont-Blanc-Tunnel, das wäre nicht der einzige große Brand in einem Tunnel oder Autotunnel zu der Zeit. Da gab es ja noch einige, hatten wir ja schon angedeutet. Welche gab es da noch in der Zeit?
Ja, so um das Jahr 2000 gab es wirklich in kurzer Abfolge absolut identische, würde ich fast sagen, Unglücke in Tunneln. Also ganz kurz später, im Mai 1999, da gab es dann einen Brand im Tauerntunnel in Österreich mit 12 Toten insgesamt. da war der Grund ein Auffahrunfall und also ganz, sag ich mal, profan, also jetzt gar nicht so ein riesiger, außergewöhnlicher Unfall. Und dabei gerät aber ein LKW in Brand und dieser LKW hatte Lackfarben geladen, die sich natürlich wahnsinnig schnell entzündet haben. Es kommt auch dort im Tauerntunnel zu einer Explosion und es dauert insgesamt 16 Stunden, bis der Brand wieder unter Kontrolle ist und gelöscht ist. Und ähnlich ist es im Oktober 2001 dann passiert, im Gotthardtunnel in der Schweiz. Dort sind zwei Laster frontal zusammengestoßen. Auch diese Laster haben sich dann in kurzer Zeit entzündet. Das kommt zu einem Brand. Insgesamt sterben dort 11 Menschen. Und ein Fall, den man, obwohl es kein Autotunnel ist, aber auch dazu zählen kann, ist im November 2000 passiert, nämlich die Brandkatastrophe in der Gletscherbahn in Kaprun in Österreich. Auch dort ist ein Brand im Tunnel entstanden. Damals war ein defekter Heizlüfter in einer Fahrerkabine schuld, der hat sich entzündet. Und dort gab es dann insgesamt 155 Tote. Wir haben dazu bereits eine Folge gemacht, wo wir uns die Details dieses Unglücks anschauen. Und all diese Unglücke, die haben eines gemeinsam, nämlich bei der Untersuchung. Hinterher hat man massive Mängel bei der Sicherheit festgestellt. In keinem Tunnel war man vorbereitet auf eine Katastrophe, auf einen Brand diesen Ausmaßes. Es waren oft auch einfach veraltete Tunnel, wo lange nichts mehr getan wurde an Sicherheitsvorkehrungen. Und all das hatte bei jedem Fall wirklich dramatische Folgen, ja.
Wo sich für mich die große Frage stellt, hat sich denn etwas geändert seitdem? Wurde aus diesen Katastrophen etwas gelernt? Wie sieht das heutzutage aus?
Da habe ich wirklich eine beruhigende Nachricht, denn definitiv hat sich aus diesen Katastrophen was getan. Der Mont Blanc-Tunnel selbst, der war nach dem Unglück 3 Jahre gesperrt. Er wurde umgebaut und es gibt zum Beispiel jetzt nur noch eine gemeinsame Kontrollwarte, die von Italienern und Franzosen gemeinsam betrieben wird, die sich eben zusammen den Tunnel überwachen und anschauen. Es gibt nicht mehr diese Aufteilung. Auch die Schutzräume im Mont Blanc-Tunnel wurden neu konzipiert. Und diese Schutzräume haben jetzt alle einen Zugang zu einem Fluchttunnel. Das heißt, man ist in diesem Schutzraum dann auch nicht gefangen, in Anführungsstrichen, und muss quasi warten, bis das Feuer gelöscht ist, sondern man kann vom Schutzraum auch in einen Tunnel gelangen und über diesen Tunnel gelangt man dann an die Oberfläche. Auch das Belüftungssystem wurde, Gott sei Dank, komplett neu gebaut und geändert. Die Luft wird jetzt aus diesem Tunnel eben rausgeholt und das Ganze geht automatisch. Also dieses Belüftungssystem geht automatisch an und es ist eben nicht mehr so, was ja auch absolut hirnrissig ist, dass man den giftigen Rauch von einer Tunnelhälfte in die andere bläst. Das ist jetzt auch vorbei. Und was man generell bei allen Tunneln sagen kann und was wirklich eine beruhigende Nachricht ist, was zu einer Verbesserung nämlich europaweit geführt hat, ist der, ich glaube, der ist relativ bekannt und berühmt, der berühmte ADAC-Tunneltest. Der ADAC hat zwischen 1999 und 2015 in Europa gut 400 Tunnel überprüft und diese Ergebnisse immer sehr öffentlichkeitswirksam in den Medien auch präsentiert jedes Jahr und tatsächlich mit Folgen. Denn die Tunnel wurden von Jahr zu Jahr sicherer, sie wurden umgebaut, sie wurden modernisiert und die Ergebnisse aus dem Jahr 2015 waren sogar derart positiv europaweit, dass der ADAC damals gesagt hat, er stellt den Tunneltest vorerst mal ein, denn es gibt gar keinen Grund mehr, Tunnel regelmäßig jetzt weiter zu überprüfen, weil ohnehin das Sicherheitsniveau extrem gestiegen ist. Also wirklich eine sehr positive Nachricht. Dazu beigetragen hat auch eine EU-Richtlinie, die es seit 2004 gibt. Und diese EU-Richtlinie, die legt einheitliche Standards in ganz Europa fest. Und die Länder hatten ungefähr 15 Jahre Zeit, das Ganze umzusetzen, also bis 2019. Und
ja, eine ziemlich beruhigende Nachricht eigentlich.
Definitiv, genau. Also da hat sich wirklich viel getan. Man hat wirklich aus diesen Tunnelbränden um die Jahrtausendwende wirklich sehr gelernt. Da ist viel passiert. Es gab dann aber im Jahr 2020 wieder einen neuen Tunneltest vom ADAC. Der Anlass war eben, dass man gesagt hat, okay, es gab ja diese Richtlinie, die Länder hatten 15 Jahre Zeit, die umzusetzen. Die sind jetzt vorbei. Wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal an. Das hat der ADAC auch gemacht. Und da waren die Ergebnisse dann wieder so ein bisschen gemischter. Über die Hälfte der vom ADAC inspizierten Tunnel in Italien, Kroatien und Österreich zeigen nämlich tatsächlich ein paar Schwächen. Beim Tunneltest 2020 hat der ADAC die Tunnel mit Sichtprüfungen überprüft und sie haben Abstandsmessungen durchgeführt. Sie haben sich 16 Tunnel auf den wichtigsten Transitstrecken in Europa angeschaut und es gibt tatsächlich doch noch ein paar Unterschiede in Europa. Also in Österreich, sagt der ADAC, da sind die großen Investitionen der letzten 20 Jahre wirklich deutlich zu spüren. Österreich hat insgesamt 5,6 Milliarden Euro investiert und alle Tunnel, die der ADAC in Österreich untersucht hat, die erfüllen alle die Anforderungen der EU. Auch Kroatien ist laut dem ADAC sehr gut. Ein kleines Problemkind ist wohl Italien bezüglich der Sicherheit. Da gibt es doch noch ein paar Mängel, wie der ADAC feststellt. Da gibt es tatsächlich 7 Tunnel in Italien, die komplett durchgefallen sind, laut dieser ADAC-Bewertung und Kriterien. Also da gibt es noch ein bisschen was. Aber im Großen und Ganzen, und das ist jetzt die gute Nachricht gegen Ende der Folge, hat sich wirklich viel getan. Die EU hat auch dort eben geschaut, dass das passt. Es wurde viel Geld in die Hand genommen von einzelnen Ländern. Und entsprechend ist es heute wirklich sicher, mit einem Auto oder LKW durch einen Straßentunnel zu fahren in Europa. Da hat sich über die letzten Jahre wirklich viel getan. Aber man muss auch sagen, Auslöser waren wirklich diese Tunnelbrände um die Jahrtausendwende. Also das hat wirklich zu einem Umdenken geführt, dass man viel mehr in Sicherheit investiert und dass das Ganze auch überprüft und bewertet wird.
Ja, immerhin. Ich meine, wieder sehr tragisch, dass es erst zu solchen großen Katastrophen kommen muss, bis sich wirklich etwas tut. Aber ja, immerhin, so tragisch es ist quasi, immerhin haben wir jetzt diese erhöhten Sicherheitsstandards dafür und müssen uns da, das ist auch für mich dann jetzt sehr gut zu wissen, wenn wir in den Anfang zurückgehen, dass es man jetzt mit gutem Gewissen, ohne Sorgen das eigentlich machen kann.
Definitiv, ja. Die Bilder übrigens zu dieser Folge, die findet ihr dann im Laufe der Woche bei uns auf Instagram, katastrophen.podcast. Da findet ihr auch alle anderen Beiträge zu allen Fällen, die wir davor schon gemacht haben. Zum Beispiel auch, wie angesprochen, zu dem Fall in Kaprun, der Brand in der Gletscherbahn. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, auch dazu haben wir eine Folge vorbereitet. Und ja, nächste Woche gibt es dann eine neue Folge von uns. Wir freuen uns immer über Feedback oder Reaktionen, Meinungen von euch. Ihr könnt uns gerne schreiben. Wir lesen alles und wir versuchen auch auf alles zu antworten. Vielleicht dauert es manchmal ein bisschen länger, aber wir lesen auf jeden Fall alles. Also vielen Dank an der Stelle auch mal an alle, die uns so regelmäßig schon geschrieben haben. Also wir freuen uns wirklich immer.
Ja, über jede einzelne Nachricht und dementsprechend dank eures Feedbacks wird dann auch, würde ich einfach mal sagen, die nächste Folge auf jeden Fall auch kein Flugzeugabsturz.
Genau, und das können wir schon mal versprechen.
Ja, und ja, damit würde ich sagen, Max, vielen Dank fürs Vorbereiten der Folge. Ich bin auch selbst gespannt auf unsere nächste und damit würde ich sagen, bis dahin.
Bis dahin, genau.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.